EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres EHI Payment Kongress Specials. Ja, zur Einstimmung auf unseren Kongress, der jetzt im Mai stattfindet, spreche ich in dieser Special-Reihe mit verschiedenen Menschen aus dem Payment zu unterschiedlichen aktuellen Payment-Themen. Heute geht's um Payment als Wachstumstreiber. Zu Gast ist Kai Sommerfeld, Director Product IT and Service FobaPay.
Für uns als FobaPay ist der digitale Reifegrad durchaus auch relevant, weil es nutzt uns nichts, übertrieben gesagt, einem Händler Omnichannel E-Payment hochkomplexe Systeme zu verkaufen, wenn er gerade das Faxgerät abgeschafft hat und damit jetzt erstmal zu kämpfen hat. Also da muss man wirklich den richtigen Einstieg finden und das Maß der Digitalisierung ein Stück weit auf den Händler abstimmen. Da gibt es solche und solche.
Ja, am 6. und 7. Mai treffen sich wieder über 600 Payment-Verantwortliche aus Handel und Dienstleistungen im Plenarsaal des ehemaligen Deutschen Bundestages in Bonn. Es geht um die neuesten Marktzahlen aus unserem Hause, Praxisberichte aus Handelsunternehmen und natürlich Networking ohne Ende. Danke an unsere Special-Supporter PayOne, Unza, Verifone und FobaPay. Mein Name ist Caroline Martens und ich blicke mit euch hier im Podcast gemeinsam in den Maschinenraum der wichtigsten und innovativsten Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Meine erste Frage an Kai: Welche drei Vorträge auf dem Payment-Kongress wecken dein Interesse?
Also es sind insgesamt ganz viele gute Vorträge dabei, also wirklich ein empfehlenswerter Kongress. Besonders interessiert mich natürlich der digitale Euro. Das Thema ist für mich persönlich noch sehr, sehr abstrakt, bietet aber aus meiner Sicht eine Riesenchance für Europa, ein Stück weit unabhängiger zu werden von nicht-europäischen Zahlverfahren, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, das ist an Tag 2, genau, an Tag 2 von Dr. Heike Winter von der Deutschen Bundesbank.
Genau.
Digitaler Euro als Gamechanger. Mhm. Und was noch?
Vero schlägt im Prinzip in die gleiche Bresche, sage ich jetzt mal so. Riesenchance, eine Alternative zu nicht-europäischen Zahlverfahren zu etablieren. Da sind die ersten Schritte ja gemacht. Ich meine, Person zu Person funktioniert schon, haben wir alle schon mal benutzt wahrscheinlich. Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, da haben wir auch schon in unserer ersten Special-Folge mit Horst Rüther und PayOne gesprochen. Und da ist eine Diskussionsrunde geplant auf dem Kongress mit OC Payment, dem HDE und Douglas, genau. Mhm. Welcher dritte Vortrag ist noch interessant für dich?
Der PSD3-Vortrag in der Tat, weil wir uns täglich mit Echtzeitfinanzierung und BNPL beschäftigen. Da ist eine der großen Herausforderungen, eben den Betrug einzudämmen. Und durch die Strong Customer Authentication, was ja ein Bestandteil der PSD3 ist, sehen wir da gute Möglichkeiten, da unser Produkt noch ein bisschen sicherer, ein bisschen besser zu machen. Außerdem gibt es mit Sicherheit durch die PSD3 nützliche personalisierte Finanzprodukte. Und da sind wir sehr gespannt, was da kommt.
Ja, ihr als FobaPay seid ja ein Payment-Anbieter für innovative Omnichannel-Zahlungserlebnisse. Dein Kollege, der Jan Fritz, Head of Marketing, hat hier im Podcast auch schon mal erzählt von Use Cases von euren Kunden, was ihr schon so umgesetzt habt. Heute wollen wir das Thema mal ein bisschen größer aufmachen und darüber sprechen, inwiefern Payment Wachstumstreiber sein kann. Was würdest du denn sagen? Warum kann Payment ein Wachstumstreiber für Händler sein?
Da gibt es verschiedene Aspekte natürlich. Erhöhung Warenkörbe hat man schon immer gehört. Flexible Echtzeitfinanzierung, Ratenkauf, Senkung der Hemmschwelle, wenn man Bekleidung kauft beispielsweise. Man bestellt 3 Sachen, schickt 2 wieder zurück, muss sie noch nicht bezahlen. Und natürlich eben ein Ratenkauf, wie schon gesagt. Ähnlich im B2B-Bereich, was ja unser Fokus derzeit ist. Man kann Skonto nutzen durch eine Finanzierung vorher, Mengenrabatte in Anspruch nehmen. Und das geht halt erst durch Echtzeitfinanzierung. So kann der Handwerker beispielsweise Material kaufen, muss die erst in 120 Tagen bezahlen. Der Verkäufer des Materials oder der Hersteller oder der Großhändler bekommt das Geld direkt schon von uns ausgezahlt, also quasi vorfinanziert, und alle sind glücklich. Außerdem die Auflösung der Trennung von Online- und Offline-Vertriebskanälen. Du hast gerade schon Omnichannel gesagt. Das muss einfach funktionieren. Das ist teilweise schon der Fall, teilweise noch nicht. Und in Ausbaustufe kann ich dann natürlich die Daten, die ich sammle als Händler, nutzen, um personalisierte Angebote zu machen, zum Beispiel. Also wenn man weiß, okay, der Kai, der geht jeden Morgen in die Bäckerei, kauft dort mit dem Terminal einen Kaffee, kommt dann mittags wieder und man führt das zusammen und ich bekomme dann Sonderangebote, in Anführungsstrichen, muss auch nicht immer ein Sonderangebot sein, kann auch etwas anderes sein. Genau auf diesen Fall, der persönlich auf mich zugeschnitten ist, dann nehme ich das als Kunde gerne im Anspruch. Man kann am Ende sagen, es muss so einfach wie möglich sein, am besten gar nicht spürbar, also die Zahlung, das Produkt soll im Vordergrund stehen und die Emotionen. Und wenn man das hinbekommt, dann steigen auch die Umsätze ganz von alleine. Da muss man nichts weiter für tun.
Ja, das ist ganz gut für die Händler. Das ist gar nicht gut für mein Portemonnaie, wenn die Zahlung gar nicht mehr spürbar ist. Das kenne ich auf jeden Fall. Ihr seid ja viel im Gespräch mit Händlern. Was wären denn so konkrete Beispiele für veraltete, ineffiziente Payment-Prozesse, die Geld kosten? Und wie kann man das dann aus dem Payment heraus beheben, mit euch gemeinsam?
Ja, also da ist zum einen fehlende Automatisierung zu nennen. Da geht es um Zahlungszuordnung. Das wird in vielen Unternehmen tatsächlich noch manuell gemacht. Verwendungszwecke
werden... Was meinst du damit genau mit Zahlungszuordnung, mit manueller Zahlungszuordnung?
Man hat in der Buchhaltung einen offenen Posten und sucht dazu die Zahlung auf dem Bankkonto. Und wenn jetzt der Zahlende eben den Verwendungszweck nicht korrekt ausfüllt und einfach nur schreibt, Hose für meine Tochter, weil die Oma überweist aus Versehen, findet man das nicht, führt zu manuellen Aufwänden, führt zu höheren Prozesskosten und alles, was dann auch so dran geht. Kann dann natürlich auch bis zu einer Mahnung, schlimmstenfalls zu einer Inkassoübergabe kommen. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
Das habe ich mich nämlich schon immer mal gefragt, wenn man diesen Verwendungszweck falsch eingibt, ob ich dann quasi nicht bezahlt habe und ich eben angemahnt werde oder ob die dann das doch manuell zuordnen und okay, die hat doch bezahlt, ne?
Also es wird manuell zugeordnet, sofern es möglich ist. Ja? Mhm. Du kannst aber dann spätestens im Inkasso-Beitreibungsprozess, sage ich jetzt mal, oder wahrscheinlich auch im kaufmännischen Mahnprozess nachweisen, dass du bezahlt hast per Überweisungsträger, genau. Und dann findet man das in der Regel auch. Aber jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, du hast einen so einen Fall, das dauert bestimmt mal eine Viertelstunde, den zu klären, weil es muss ja jemand mit dir reden, es muss jemand den Kontoauszug, den du zusendest, auswerten, angucken, machen und tun. Und das multipliziert mit Anzahl der Transaktionen, die im Monat zuzuordnen sind, tut dann schon irgendwann weh, ja.
Auf jeden Fall, das kostet Marge. Also wir waren beim Thema fehlende Automatisierung und manuelle Zuordnung.
Genau.
Verstanden.
Außerdem wenige moderne Zahlverfahren. Ich als Endkunde möchte so bezahlen, wie ich das gewohnt bin. Ich möchte nicht mir einen XY-Account eröffnen, nur um irgendwo etwas zu kaufen. Und da gibt es inzwischen ganz tolle Sachen. Systemintegration relativ einfach. Wenn es dann nur Rechnungskauf ist, ist das in Ordnung meistens. Aber es gibt Apple Pay, Google Pay, Open Banking, also alles, was PSD2 bedeutet.
Du sprichst jetzt, glaube ich, viel aus der E-Com-Welt. Ich hatte aber neulich im stationären Handel auch wieder den Fall. Ich wollte einen Spitzer für Woody-Buntstifte kaufen. 4 Euro ab 5 Euro Kartenzahlung. Ich habe nie Bargeld dabei. Aber dann hat die Händlerin gesagt, ich mache für sie eine Ausnahme. Und das war so nicht so ein gutes Gefühl. Ich habe es dann gemacht, aber ich hatte das Gefühl, ich würde ihr irgendwie nicht in den Kram passen. Ne? Aber absolut, total nachvollziehbar. Mhm.
Sehr gute Überleitung aber zum Thema Bargeld. Kann keiner mehr hören, ist aber tatsächlich immer noch der Fall, wie du gerade beschreibst. Leider ist es so, Bundesbankstudie habe ich extra geschaut nochmal vorher, eine Bargeldtransaktion kostet 24 Cent im Schnitt. Da ist berücksichtigt Kassierzeit, Kassenabrechnung, Ver- und Entsorgung mit Bargeld, Schwund ist das noch nicht mal berücksichtigt, 24 Cent pro Transaktion. Und bei kleineren Tickets ist das teilweise noch günstiger, muss man ganz klar sagen. Da arbeiten wir natürlich auch an Lösungen. Also eine Loyalitätskarte, die dann am Monatsende zu einer Sammelrechnung führt, können wir wunderbar anbieten. Das wäre so ein Bäckereithema. Das heißt, du gehst, wie schon gesagt, jeden Morgen zur Bäckerei, jeden Morgen ein Kaffee, ein Brötchen, sonst irgendwas, 4,50 Euro und bekommst am Monatsende die Rechnung dafür. Hat für den Bäcker natürlich auch den Vorteil, der muss sich seine Theke, seine heilige Theke nicht vollstellen mit Zahlterminals, das möchten die nämlich nicht, die möchten ihre Ware präsentieren, beim Metzger genauso, sondern einfach nur irgendwas zum Scannen, um die Karte auszulesen, Monatsrechnung am Ende, alles ist gut.
Ja, was ich mich so gefragt habe in der Vorbereitung für die Aufzeichnung heute, was glaubst du, Kai, ist der Grund, dass es zu ineffizienten Strukturen kommt? Weil es ist für mich in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen in der Natur der Dinge, dass wir eben neue Sachen machen im Technologiebereich, die laufen dann ein paar Jahre und dann überdenken wir die und dann machen wir die wieder neu. Also ich weiß, dass das Ziel gerade ist, in vielen Unternehmen Infrastruktur zu bauen, die sich manuell anpassen kann. Ne? Also es gibt neue Zahlungsarten, die ich dann easy aufschalten kann, ohne jetzt an meine Infrastruktur zu müssen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man trotzdem nach einigen Jahren immer sagt, so, wir launchen jetzt nochmal großflächig neu. Also was glaubst du, ist der Grund für so ineffiziente Strukturen?
Unterschiedliche Gründe. Ich bin der Ansicht, man muss nicht alle 5 Jahre alles neu machen. Es gibt Sachen, die sind schon seit Jahrzehnten so und das ist auch gut so, dass die so sind. Beispiel Spülmaschine. Warum soll ich etwas an der Geschirrspülmaschine ändern? Es sei denn, die räumt sich automatisch ein und aus. Das wäre ein Traum. Einfach so lassen, super. Die Kunst ist es, da einen Mittelweg zu finden. Einen Mittelweg aus dem Althergebrachten, ich nenne das jetzt mal so, und Innovation. Heißt aber, ich muss als Händler immer mit Leuten mich austauschen, mit anderen Händlern, mit Gleichgesinnten, mit Freunden, mit Verwandten und aber auch mit Dienstleistern. Dafür sind die Dienstleister unter anderem da. Natürlich wollen die am Ende eine Dienstleistung verkaufen. Aber die meisten Dienstleister, also ich spreche jetzt für die meisten Dienstleister, wir auf jeden Fall, wir gehen auch gerne in das Gespräch mit dem Händler und reden einfach nur mit dem. Weil wir lernen was und im Idealfall der Händler auch. Und noch idealer, er kauft sogar irgendetwas bei uns.
Und dafür sind wir da, das EHI, dass ihr euch trefft auf dem Payment-Kongress und miteinander sprecht, genau.
Ja, also Dinge auf den Prüfstand stellen, immer mal wieder. Und es ist nicht alles schlecht, was es schon länger gibt. Manches schon, bin ich dabei.
Und wenn ich als Händler mit euch jetzt ins Gespräch komme, zum Beispiel auf dem Payment-Kongress, zum Beispiel abends auf dem Schiff, wie auch immer, welche Fragen würdet ihr mir so stellen? Welche Daten würden euch interessieren, um zu einer ganzheitlichen Einschätzung zu kommen?
Ist natürlich jeder Händler individuell in seinen Herausforderungen, dementsprechend auch die Fragen. Aber du hast die Basics, Marktstrategie, Zielgruppe. Was haben die gerade für Probleme auf dem Tisch? Wo ist der Schmerz gerade vom Händler? Was wünscht er sich für die Zukunft? Weiterhin Finanzierungsbedarf und das Risiko, also Zahlungsausfallrisiko, sind Themen für uns. Als Probapair ist der digitale Reifegrad durchaus auch relevant, weil es nutzt uns nichts, übertrieben gesagt, einem Händler Omnichannel E-Payment hochkomplexe Systeme zu verkaufen, wenn er gerade das Faxgerät abgeschafft hat und damit jetzt erstmal zu kämpfen hat. Also da muss man wirklich den richtigen Einstieg finden und das Maß der Digitalisierung ein Stück weit auf den Händler abstimmen. Da gibt es solche und solche. Nicht zu vergessen, jeder Eingriff in Unternehmensprozesse ist ein IT-Thema oder fast jeder. Müssen wir uns natürlich auch ganz genau angucken. Wir sind im Herzen IT- und Prozessleute und konzentrieren uns genau darauf, das so zu kreieren, die Lösung, dass es für die Händler passt und dass es auch einfach nutzbar ist.
Ja, Kai, du sagst, ihr seid IT- und Prozessleute. Ich glaube, das wird bei Payment-Themen immer mal wieder aufs Neue klar, dass es eben nicht nur um das Anbinden von Zahlungsarten geht, sondern um digitalen Reifegrad, hast du zum Beispiel auch genannt, um die Prozesse im Unternehmen, wohin das Unternehmen möchte, wo es gerade steht. Also spannend, Beyond Payment sozusagen. Ihr seid auch auf dem EHI Payment Kongress jetzt demnächst Anfang Mai und dann freue ich mich auf die Gespräche.
Wir freuen uns auch. Dankeschön.
Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen zum Thema Payment als Wachstumstreiber. Wir hier im Podcast behalten für euch die wichtigsten Themen im Auge. Abonniert gerne unseren Kanal. Ich freue mich, wenn ihr uns Sterne gebt oder auch bei LinkedIn schreibt. Empfehlt uns gerne Kolleginnen oder Kollegen. Wir hören uns wieder. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.